Geschwister, ich freue mich, dass ich vor euch stehen darf heute, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist durch meinen ehemaligen Bibelschulkollegen Marek Lange, der in Jessen Prediger ist. Wenn man in der Bibel liest, eine Gemeinde soll eine Sinnes sein, dann stelle ich mir sowas vor. Ganz ehrlich, weil es ist heutzutage, ihr kennt diese Themen ja, ist das nicht mehr selbstverständlich, dass man an einem Strang zieht. Da gibt es viel Streit. Ja, und hier bin ich dankbar, dass ich dieses Werk auch finden durfte, wo man sich mal frei aussprechen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass man ja in Streitigkeiten gerät. Von mir auch ein gesegnetes, frohes neues Jahr noch. Ich war über Silvester bei meiner Mutter, habe sie besucht in Niedersachsen und eigentlich nehme ich mir auch vor, immer wenn ich Urlaub habe, besuche ich sie. Und sie ist für mich auch so eine Stütze und Vorbild auch im Glauben. Und was ich genieße, ist der Austausch mit ihr abends auch immer das Gebet. Und wir saßen an Silvester zusammen und dann fragte sie mich kurz vor 12, Mensch, für was bist denn du in diesem Jahr dankbar gewesen? Und jetzt erwartest du von einem Christen, der auf der Kanzel steht, so eine Antwort wie, seid dankbar in allen Dingen und freut euch im Herrn alle Wege. Und als sie mir diese Frage gestellt hat, ich saß da, ich habe mir überlegt, was sagst du denn jetzt? Dann habe ich mir irgendwas zusammengestammelt von wegen, ja, dankbar gewesen, dass ich im Job jetzt besser klarkomme, ich bin dankbar für mein Hobby, ich mache Bogenschießen, dass da läuft, so was habe ich denn erzählt. Dann habe ich aber ihr auch gesagt, mit dem Glauben sah ich ganz offen, naja, ein bisschen, wie soll ich mich jetzt ausdrücken, nicht, dass er mich jetzt hier falsch versteht, ein bisschen kann ich den Herrn auch nicht nachvollziehen, dass er nicht endlich eingreift. Hier läuft so viel schief in diesem Land, in dieser Politik, in dieser Gesellschaft. Naja, ihr kennt die Sprüche, ja, alles wird wachsen bis zur Ernte. Und dann sagte sie mir folgenden Satz. Ja, Sören, aber überleg doch mal, ist es nicht gut, dass wir konnten noch freier leben dieses Jahr als letztes Jahr. Sie haben uns nicht drangsaliert. Wisst ihr, da hat sie ja recht. Und das musste ich auch zugeben, das habe ich schon eigentlich komplett vergessen. Man hat schon wieder so selbstverständlich genommen. Sie hat ja recht, meine Mutter ist nicht Mainstream, meine Mutter ist Wellenlänge. Ihr wisst, was ich damit meine. Also sieht es genauso wie wir, auch ungeschlumpft und so. Aber dann habe ich drüber nachgedacht, was sie sagte. Und sage ich, wie weit sind wir in diesem Land gekommen, dass du dankbar bist für ein Jahr, wo sie dich nicht drangsalieren? Ganz ehrlich, das steht da zwischen den Zeilen. Das darf man auch nicht vergessen. Am Dienstag hatten wir in der Bibelstunde, also wir haben immer die erste Bibelstunde im Monat, haben wir Gebetszeit, haben wir für verfolgte Christen gebetet. Und ihr wisst ja oft, wie es so ist. Viele Christen, die permanent Fernsehen gucken, sagen dir, naja, uns geht es doch noch so gut in diesem Land. Und auch als Christen sind wir komplett frei und so. Naja, im Vergleich zu Nordkorea und Somalia mag das auch noch so sein. Aber bitte überlegt Folgendes. In einer Gesellschaft, die so sehr gegen den Herrn Jesus Christus ist, dauert es nicht lange, bis sie auch gegen Christen ist. Bitte bedenkt das. Und ich fand einen Satz, ein Zitat sehr gut. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Diktatur auf. Und so ist es. Und wisst ihr, diese Sache geht schleichend vonstatten. Haben die Christen schon vergessen, dass die Regierung es war, die uns die Kirchen und Gemeinden zugemacht hat, die uns verboten hat, den Herrn anzubeten und zu loben? Wurde das vergessen? Und wisst ihr, ich traue ihnen alles zu. Rote Linien gibt es nicht mehr. Und ja, wisst ihr, ich bin kein undankbarer Mensch. Ich bin Wert ist 38 dieses Jahr. Ich bin sehr dankbar für die Jahre, die ich haben durfte. Und ich hatte gute Jahre in diesem Land. Wirklich. Sage ich so, wie es ist. Aber ich befürchte, damit ist es vorbei. Und wie gesagt, eine Gesellschaft, eine Politik, die so gegen Gott ist, so gegen sein Wort. Gender-Geschichte, dann die ganze Trans-Geschichte, Homosexualität wird so auf den Scheffel gestellt. Ihr kennt das alles, waren es nur ein paar Begriffe. Dann der Angriff auf den Körper durch diese Spritze. Ihr wisst das alles. Der Mensch will sich selber zum Schöpfer aufspielen. Da werden wir Christen gefordert, an unserem Glauben festzuhalten. Und deswegen habe ich dieses Thema rausgesucht. Wie können wir als Christ leben oder bestehen in einer antichristlichen Welt und Gesellschaft oder in einer feindlichen Umgebung? Ich will es mal so formulieren. Und jetzt ist es so, bitte erwartet jetzt von mir nicht hier 10 Punkte. Hier ist eine Liste, die müsst ihr abarbeiten, darum geht es mir nicht. Ich kopiere auch nicht die Predigt vom Riemschneider, die er beim Thementag gehalten hat. Die war exzellent, die war sehr gut. Ich möchte heute einen Mann aus dem Alten Testament angucken, ein Lebensbild vielmehr. Und uns an ihm ein Beispiel nehmen. Dieser Mann kommt bei einer Geschichte von einem Propheten vor, der eigentlich alles überstrahlt. Prophet Elia. Und diesen Mann, den haben wir kaum auf dem Schirm. Der Mann heißt Obadja. Und die Geschichte steht in 1. Könige 18, die ersten 18 Verse. 1. Könige 18, 1 bis 18. Dieser Obadja, ich sagte es ja gerade, der ist immer ein bisschen unterm Radar, weil Elia so ein großer Mann Gottes war. Aber trotzdem können wir von Obadja unheimlich viel lernen. Ich lese mal die ersten beiden Verse. Also 1. Könige 18, die Verse 1 bis 2. Nach einer langen Zeit kam das Wort des Herrn zu Elia im dritten Jahr. Geh hin und zeige dich Ahab, denn ich will regnen lassen auf die Erde. Und Elia ging hin, um sich Ahab zu zeigen. Es war aber eine große Hungersnot in Samaria. Hintergrund der Situation in Israel ist mein erstes. Hintergrund der Situation in Israel. König Ahab. Bibelkenner von euch wissen, was das für ein Typ war. Wir gucken uns auch gleich nochmal kurz den Zusammenhang an. Was hat er gemacht oder besser gesagt auch nicht gemacht? Wir haben gelesen, dass nach langer Zeit das Wort des Herrn zu Elia kam. Auf Deutsch nach 3 langen Jahren schwerer Hungersnot. Es hatte nämlich nicht geregnet auf der Erde. Den Grund dafür können wir 2 Kapitel vorher lesen. 1. Könige 16, 29 bis 33 und 17, 1. Die fasse ich mal so zusammen. 1. Könige 16, 29 bis 33 und 17, 1. Im 38. Jahr Asas, des Königs von Juda, wurde Ahab, der Sohn Omris, König über Israel und regierte über Israel zu Samaria 22 Jahre und tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. Es war noch das Geringste, dass er wandelte in der Sünde Jerobeams, des Sohnes Nebats. Er nahm sogar Isebel, die Tochter Etbals, des Königs der Sidonier, zur Frau und ging hin und diente Baal und betete ihn an und richtete ihm einen Altar auf im Tempel Baals, den er ihm zu Samaria baute. Und machte ein Bild der Aschera, sodass Ahab mehr tat, den Herrn, den Gott Israel, zu erzürnen, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und es sprach Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab: So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen, ich sage es denn. Das ist wichtig für den Punkt, der gleich kommt, wenn wir uns Obadja näher angucken. Die Fakten sind also die: Israel hatte mit Ahab den mit Abstand schlechtesten König aller Zeiten. Juda hatte auch so einen Knallfrosch, das war Ahas. Der war fast noch schlimmer, gut, aber um den geht es jetzt nicht. Aber Ahab, der war eigentlich mit, was das Nordreich anging, unterste Schublade. Um der Abgötterei Ahabs willen, die sich unser Herr selbstverständlich nicht unendlich hat bieten lassen, hat es nun 3 Jahre lang nicht in Israel geregnet und die Hungersnot war extrem drückend. Diese Zeit ist nun zu Ende. Und Elia kriegt von Gott den Auftrag, Ahab zu sagen, dass es nun wieder regnen soll. Ich meine Respekt an Elia, dass er ohne zu zögern diesen Auftrag ausführt. Denn es wird noch rauskommen, dass Ahab nicht gerade gut auf Elia zu sprechen war. Ich will es mal diplomatisch formulieren. Wir sehen das am Ende unseres Textes noch. Also das ist auf alle Fälle erstmal der Hintergrund. Israel hat einen extremst gottlosen König. So, das bitte im Hinterkopf behalten. Mein zweiter Punkt oder Hauptpunkt ist, Ein Diener Gottes trotzt allen Widerständen. Ein Diener Gottes trotzt allen Widerständen. In Vers 3 heißt es, und Ahab rief Obadja, seinen Hofmeister. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Nun soll Elia dem Ahab ja begegnen, um ihm zu sagen, dass es bald regnen soll. Ahab wusste das noch nicht, macht sich auf seiner Seite auf, um irgendwie nach Wasser zu suchen. Das können wir in den Versen 5 bis 6 nachlesen. Zu 4 komme ich noch. Und Ahab sprach zu Obadja wohl an, wir wollen durchs Land ziehen zu allen Wasserquellen und Bächen, ob wir Gras finden und die Rosse und Maultiere erhalten können, damit nicht alles Vieh umkommt. Und sie teilten sich ins Land, dass sie es durchzogen. Ahab zog allein auf dem einen Weg und Obadja auch allein auf dem anderen Weg. Also wir sehen hier in dieser Situation, die sind am absoluten Existenzminimum angekommen. Auf alle Fälle macht Ahab hier was menschlich Nachvollziehbares. Er geht nicht allein los, er macht was strategisch Wichtiges. Er teilt sich mit Obadja auf, da stehen die Chancen besser, dass man irgendwie noch was Trinkbares findet in diesem Land. Versuchen wir einmal etwas über Obadja hier herauszufinden. Und es ist mehr, als wir auf den ersten Blick denken. Es fängt bei seinem Namen an. Obadja heißt Knecht des Herrn. Knecht des Herrn. Und das passt doch eigentlich perfekt. Und das Schönste ist, er hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Nun, in welcher Situation befanden sich Obadja jetzt? Erstens, Ahab war für Obadja drei Dinge. Erstens, Ahab war sein Chef, also auf Deutsch sein Arbeitgeber. So, das kennen wir alle. Jeder von uns, entweder geht auch zur Schule oder studiert oder hat irgendein Arbeitsverhältnis oder vielleicht habt ihr das auch hinter euch, seid in Rente, wie auch immer. Also Ahab war sein Chef. Dann Ahab war die von Gott eingerichtete staatliche Obrigkeit, also der König. Leider, und das ist das Dritte, war Ahab ein extrem gottloser und schlechter König. Das kommt leider auch mit hinzu. Okay, dass Ahab, obwohl von Gott eingesetzt, so ein Gurkenkönig war, das war nicht Gottes Schuld. Wisst ihr, unser Herr lässt dem Menschen die freie Wahl. Und ich muss hier kurz noch was dazu sagen zum Thema Regierung. Denn so ein bisschen nachfühlen kann man das ja mit unserer Ampel, die wir gerade in Berlin haben. Warum, wenn Gott Könige ein- und absetzt, warum setzt er dann so einen König ein? Warum? Oder bei uns so eine Regierung? Wisst ihr, es gibt diesen Satz, jedes Volk kriegt die Regierung, die es verdient. Und ich muss diesem Satz ein Stück weit zustimmen. Israel, wenn ihr Richter liest, da kommt das sehr schön raus, dieser Kreislauf. Israel fällt von Gott ab, denn kommen die Midianiter, überfallen die Israeliten, dann schreien sie wieder zu Gott, dann kommt ein Richter, dann gibt es wieder Ordnung, solange der Richter lebte. Aber gerade das Volk Israel, und bitte verstehe mich nicht falsch, ich bin alles andere als ein Antisemit, ich liebe das Volk Israel, aber sie sind trotzdem gutes Vorbild für uns auch als Christen. Sie haben doch den Herrn immer wieder oft verlassen. Und auch das war hier der Fall, sie haben sich mit dem Götzendienst immer wieder hinreißen lassen und es ist klar, dass Gott dann irgendwo auch einen passenden König gibt. Und auch unser Volk, seht mal, wie gottlos unser Volk gewesen ist. Wisst ihr, ich habe mal überlegt, allein als Beispiel Ostdeutschland, was hier passiert ist, wer hier war, Martin Luther, Zinzendorf, August Hermann Franke, alle diese Leute, Paul Gerhardt, fast den wichtigsten vergessen. Paul Gerhardt. Und in 40 Jahren Sozialismus ist alles vernichtet worden. Gut, die Schlosskirche in Wittenberg steht noch. Vor ungefähr 10, 12 Jahren gab es eine Umfrage. Da wollte man rausfinden, wo ist das atheistische Gebiet der Welt. Und jetzt dreimal dürft ihr raten, was dabei rausgekommen ist. Sind die 5 neuen Bundesländer, die ehemalige DDR. Überlegt euch das mal. Unser Volk ist so, das christliche Abendland, das war mal so. Das war mal so. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Wir sind mittlerweile wirklich leider ein gottloses, muss man leider so, es tut, ich liebe dieses Land und auch dieses Volk, bitte versteh mich hier nicht falsch. Aber aus dem Grund sage ich das in dieser Deutlichkeit. Wir haben leider nichts Besseres verdient. Und es gibt in, nagelt mich jetzt nicht fest, ich meine, es müsste Jesaja 3, Vers 12 oder Jeremia 3, 12 sein. Ich glaube, Jesaja 3, 12 ist das. Da gibt es ein Gerichtswort. Da sagt Gott, ich gebe meinem Volk Weiber und Kindern zu fürsten. Das ist keine Weisung, wo er das Volk adelt, sondern es ist ein Gerichtswort. Und guck dir an, wie viel Weiberwirtschaft und wir haben auch als Männer auch nur noch Luftpumpen, muss man auch dazu sagen. Also es läuft, egal ob du in Politik, Kirche, egal wo du guckst, es läuft komplett gegen den Baum, komplett gegen Gottes Schöpfungsordnung. Und bitte bedenkt, das müssen wir vor Gott eines Tages verantworten. Der Herr möge uns Weisheit geben, nach seinem Wort zu handeln. Ich will nur sagen, damit wir uns nicht wundern, warum diese Regierung dran ist. Damals in Israel und heute bei uns. Aber seht einmal, es ist doch schön, viele sagen immer, oh, die Bibel ist doch so ein altes, verstaubtes Buch. Naja, weil du sie so selten liest. Wenn du so öfters entstaubst, dann ist sie nicht so verstaubt. Aber die Bibel ist doch aktuell. Ist doch Gottes Wort, spricht doch in unser Leben rein. Die Botschaft ist doch lebendig. Gott, wie gesagt, lässt dem Menschen die freie Wahl, sich für ihn zu entscheiden oder gegen ihn zu entscheiden. Und Ahab hat offensichtlich von diesem Recht Gebrauch gemacht. Und jetzt diese drei Dinge gilt es im Hinterkopf zu behalten. Und Obadja stand jetzt also doppelt unter Druck. Es war zum einen sein Arbeitgeber und zum anderen die staatliche Instanz. Das ist gleich doppelt Mist, wenn du ehrlich bist. Und er lebte in einem extrem gottlosen und gottfeindseligen Umfeld. Und er konnte jetzt nicht einfach sagen, also mit dem Ahab, da will ich jetzt nichts zu tun haben. Da ziehe ich mich jetzt einfach mal aus der Affäre raus. Ich bin ganz, ganz sicher, dass Obadja nicht umsonst diese Lebensaufgabe von seinem höchsten Chef und Herrn bekommen hat, an Ahabs Hof zu dienen. Denn er brauchte seine Leute auch dort. Wir werden noch konkret sehen, warum. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, auch wenn Ahab ein absolut gottloser König gewesen ist, so schätzte er menschlich den Obadja sehr. Nun, wie komme ich darauf? Ganz einfach, auch wenn diese Weltsichten der beiden komplett gegensätzlicher nicht sein könnten, so hat Obadja doch Achtung und Respekt vor seinem irdischen Herrn und war ihm ein treuer Diener. Dazu kommt noch was, Obadja war ein unheimlich fähiger Mann. Seht mal, was hier im Text steht, was er war. Der war Hofmeister von Beruf, Hofverwalter, Palastverwalter, Kämmerer, also ein hohes Tier. Ich will es mal mit anderen Worten ausdrücken. Der hielt den ganzen Laden da zusammen. Der hat die ganze Firma da geschmissen, würde man heute sagen. Alles Organisatorische. Der hatte richtig hohe Verantwortung. Und obwohl Ahab gottlos war, doof war der doch nicht. Er wäre nie auf die Idee gekommen, irgendeinem unfähigen Heini den Job zu geben. Ich meine, mit deinem Hofmeister, da steht und fällt so ziemlich alles. Alles eigentlich. Der muss für einen reibungslosen Ablauf in der Hofroutine sorgen. Und die wichtigste Frage ist ja nun, wie kam Obadja in dieser feindseligen Umgebung als gläubiger Mensch durch? Und die Antwort finden wir in Vers 3. Guckt nochmal rein. Er kam und Ahab rief Obadja seinen Hofmeister und dann steht da, Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Obadja aber fürchtete den Herrn sehr. Und das ist der, er kam nur durch, weil er genau dies tat. Er fürchtete den Herrn und das ist, liebe Geschwister, der Schlüssel. Den Herrn fürchten. Da steckt mehr hinter, als man auf den ersten Blick vermuten würde. Wir haben darüber gesprochen, was er für Mächten gegenüberstand. Im Grunde hatte er nicht nur mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern es war ein geistlicher Kampf. Denn Ahab war ganz klar ein Diener Satans, das muss man so klar sehen. Ne? Und dennoch zog Obadiah sein, nee, anders, nicht sein Ding, sondern das Herrn Ding durch. Weil er mehr noch als alles andere auf dieser Welt seinen wahren Herrn und König fürchtete. Und dies gab ihm eine Kraft, einen Mut, die du nach menschlichen Maßstäben nicht hast. Seht mal, wir haben es in den letzten zweieinhalb, drei Jahren doch deutlich gesehen. Dort ist jetzt die Wahl. Nimmst du diese Spritze, dadurch Stammzellen von abgetriebenen Kindern, was Mord ist, was eindeutig gegen Gottes Wort spricht, nimmst du das und hast dadurch ein paar Privilegien, kannst in Urlaub fahren, essen gehen, was weiß ich. Oder sagst du, stellst dich dagegen, weil du es aufgrund deines Gewissens und gegenüber deinem Herrn Gott nicht verantworten kannst. Das hast du eigentlich nur durchgestanden, weil du Gott mehr gefürchtet hast als dieses System. Merkt ihr, worauf ich hinaus will? Das Wichtigste ist, dass wir wissen, ja, es gibt eine Obrigkeit, wir alle haben irgendwie einen Chef auf Arbeit, wir haben eine Regierung, ja, das haben wir. Und da sollen wir auch weitestgehend untertan sein. Aber wenn wir merken, hier geht es komplett gegen die Wand und vor allen Dingen gegen den allmächtigen Gott, dann wissen wir, wem wir mehr zu gehorchen haben. Wisst ihr, es erschüttert mich auch, dass in den Gemeinden Apostelgeschichte 5,29 in eine komplett in Vergessenheit geraten ist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und das war genau dieses Beispiel. Die Apostel sind in die Hände der Obrigkeit geraten, der weltlichen Obrigkeit, der religiösen Obrigkeit, aber es war die Obrigkeit, so. Und trotzdem haben sie Gott mehr gehorcht als die Menschen. Und genau darauf kommt es an. Und das hat Obadiah hier gelebt. Und dieses Vorbild möchte ich mir gerne rausnehmen. Wir sehen bei Obadiah ganz klar, er lebt hier etwas, was David schon viele Jahre vorher schrieb. Psalm 25, 1 bis 3. Nach dir, Herr, verlanget mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harret. Aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Wisst ihr, das Ermutigende ist, ja, wir haben das gerade gesungen. Das Höchste meines Lebens ist, dich lieben, dich kennen, dir zu dienen, Herr. Und weißt, manchmal kann es sein, dass du alleine dastehst. Das kann dir passieren. Aber was genauso stimmt, Gott stellt sich zu seinen Leuten. Er lässt es doch nicht unbelohnt, wenn man sich ihm ganz anvertraut. Und liebe Leute, mir ist doch ganz klar, dass Obadiah ein großes Risiko mit seinem Glauben da an diesem gottlosen Hof und auch mit seiner Aktion, die wir gleich noch besprechen, da eingegangen ist. Doch Obadiah ist auch der Beweis, je größer deine Furcht vor dem allmächtigen Gott ist, er die uneingeschränkte Autorität in deinem Leben ist, umso kleiner wird die Furcht vor Menschen und vor anderen Widerständen. Wisst ihr, ich will mich hier nicht hinstellen und sagen, dass du da nie wieder Angst und Furcht haben wirst. Das ist menschlich und sagt ja selbst Jesus, in der Welt habt ihr Angst. Aber wichtig ist, was er noch sagt. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das dürfen wir auch wissen. Deswegen für uns zum Mitnehmen und zum Lernen von Obadiah, Gottesfurcht ist so unheimlich wichtig und die allergrößte Grundlage, dass wir in dieser antichristlichen Umgebung bestehen können. Und merkt ihr auch an dieser Stelle Jeremia 17, 5 und 7. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Und jetzt 7, gesegnet aber ist der Mann, die Frau auch, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Was hat jetzt Obadiah gemacht, was so kritisch sein könnte? Also nicht kritisch im Sinne von falsch, sondern für seine Situation. 3 bis 4. Und Ahab rief Obadiah, seinen Hofmeister. Obadiah aber fürchtete den Herrn sehr, denn als Isabel die Propheten des Herrn ausrottete, nahm Obadiah 100 Propheten und versteckte sie in Höhlen, hier 50 und da 50 und versorgte sie mit Brot und Wasser. Was passiert hier also? Obadja lässt seinem Glauben Taten folgen. Wisst ihr, und das finde ich so bewegend, in welcher Weisheit Gott sich seine Leute beruft, sie begabt und auch an die verschiedensten Orte verteilt. Als ich diesen Vers las, da habe ich mir ernsthaft die Frage gestellt, wie hat der es gemacht? Wie wäre ich da rangegangen? Das war eine logistische Meisterleistung, die der da abgezogen hat. Nicht nur, dass auch noch hinter dem Rücken von Ahab und Isebel, die durften da natürlich nichts von mitkriegen. Ich gehe gleich weiter drauf ein. Und dann habe ich mir so überlegt, in so einer Situation wären ein paar Leute im Hofstaat so hilfreich, die so ein bisschen so drauf sind wie unsere Ampel in Berlin. Folgendes Beispiel. Ahab kriegt raus, jeden Monat fehlen 6 Tonnen Essen und Trinken. Als Beispiel. 100 Leute jeden Tag. Ich habe es nicht ausgerechnet. Keine Ahnung. So, und dann kommt der König zum Küchenchef und sagt, hier, was ist denn los? Wieso fehlt hier das Essen? Und dann fängt er an zu scholzen, also der Küchenchef. Ich kann mich an nichts erinnern. So, das wäre dann hilfreich. Oder auch am besten so eine Robert Habeck-Ausrede. Das Essen ist nicht weg, es hat nur jemand anderes. So, das Bittere ist, bei der Ampel, der Scholz und auch der Habeck, die kommen irgendwie immer damit durch. Gut, vielleicht nicht mit Essen, aber mit unseren Steuergeldern. Gut. Nein, nur als Beispiel jetzt, ja. Ob Ahab sich darauf eingelassen hätte, weiß ich jetzt nicht. Wir sehen zumindest, unsere Leute kommen damit durch. Aber kurzes Wort, da dachte ich auch drüber nach. Ein kurzes Wort noch zu unserem Kanzler, Herrn Scholz. Wenn er eines Tages vorm lebendigen Gott steht und er es ernsthaft wagen sollte, gegen diverse Anklagepunkte zu sagen, ich kann mich nicht erinnern, dann wird Gott ihm sagen, aber ich kann mich erinnern. Und nur darauf kommt es an. Und ich weiß nicht, wie weit ihr mich kennt. Ich bin Choleriker. Ich habe einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und ich würde am liebsten auch selber für Gerechtigkeit sorgen. Das hat mir meine Mutter öfter auch gesagt. Ja, warte, das ist nicht deine Aufgabe. Ich sage, ich bewerbe mich selber als Henker. Ich sorge da selber für... Nein, so weit geht es schon, wirklich. Es ist, aber sich dann bewusst zu machen, die Gerechtigkeit wird kommen. Nicht so schnell, wie ich das gern hätte. Ich gehöre auch zu dieser Fraktion. Herr, schenk mir Geduld, aber bitte sofort. So, naja, auf alle Fälle. Deswegen, wer aushat bis ans Ende, der wird, anscheinend sollte ich den ziehen. Das ist so. Also, wie hat Obadja das gemacht? Das ist logistische Meisterleistung. Wir dürfen nicht vergessen, der Mann war ein Organisationstalent. Von Gott begabt. Deswegen war es wichtig, dass er dort seinen Mann stand für Gott, den Herrn. Des Weiteren hatte er schon was zu sagen und hat seine Stellung im Palast als Hofmeister dazu genutzt, um die Propheten des Herrn zu retten. Obadja hatte eine enge Beziehung zum Herrn und ließ ihn auch erkennen, was dran war. Auch hier möchte ich Folgendes von ihm lernen. Auch dies ist so wichtig, um in dieser antichristlichen Welt zu bestehen und nicht aufzugeben und zu resignieren. Denn Obadja lehrt uns eines. Ich möchte mir die Frage stellen, wie kann ich an dem Platz, wo ich gerade stehe, Familie, Arbeitsplatz, Schule, Ausbildung, Studium, Büro, Fabrik, Selbstständigkeit, Rente, Haushalt, egal wo, Missionswerk, meine Kraft, meine Ressourcen, meine Möglichkeiten nutzen, um dem Herrn Ehre zu machen, seinen Namen groß zu machen. Wisst ihr, denn das ist der Sinn und Zweck unseres Lebens, dass wir etwas sein zum Lob seiner Herrlichkeit. Epheser 1 könnt ihr das nachlesen. Manchmal mag man sich die Frage stellen, wozu das alles? Hat es überhaupt einen Sinn? Ja, indem du den Platz in Treue ausfüllst, an den Gott dich gestellt hat. An Obadja durfte seine Treue, seine große Gottesfurcht, in seiner großen Gottesfurcht wirklich Wunderbares für den Herrn wirken. Und im Grunde lebte der Epheser 2, Vers 10, auch diesen Vers, denke ich, kennt ihr, schon zu alttestamentlichen Zeiten aus. Epheser 2, 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und hier hat Gott ja wirklich wunderbar vorbereitet, in dieser feindlichen Umgebung diesen gottesfürchtigen Mann dahinzustellen. Wisst ihr, im Grunde habe ich, wenn ihr euch die Frage stellt, wie können wir jetzt bestehen? Im Grunde sind es bloß diese 2 Punkte. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber ich kann jetzt nicht alles ausführen. Würde den Rahmen sprengen. Das erste ist Gottesfurcht, das ist das eine. Und das nächste ist das sichere Wissen um deinen Platz deiner Berufung. Warum? Warum ist das so wichtig? Zu wissen, Gott will mich genau an diesem Platze haben. Wenn nämlich Schwierigkeiten kommen, und die werden kommen, dass du weißt, ja, Gott hat mich trotzdem hier hingestellt. Ich flüchte nicht. Seht einmal. Für mich war früher ein Thema Auswandern, war nie eine Option. Mittlerweile denke ich manchmal so, Ungarn zum Orban, das klingt schon verführerisch. Der ist noch vernünftig und nicht komplett verblödet. Noch, richtig. Und das ist nämlich auch der Punkt. Du weißt nie, wenn sie den absägen, wer kommt dann dran? Bist du da ausgewandert und dann ja, hast du auch die Brille auf. Ich will damit nur sagen, wir dürfen als Christen nie vergessen, natürlich können Leute, die den Herrn nicht kennen, nur für sich selber verantwortlich sind, ja, ich mache das, was ich will. Aber vergiss nicht, wenn Gott mich hier hingestellt hat, nach Brandenburg, in meinem Fall jetzt nach Belzig, dann kann ich ja nicht einfach sagen, Herr, ich reiße jetzt hier alles ab und gehe dahin, wo ich hin will. Verstehst du, was ich meine? Also, du sagst ja nicht umsonst, Herr Jesus. Jesus soll dein Retter sein, dein Heiland, aber auch der Herr in deinem Leben. Und das ist dieses Beispiel, versteht mal. Deswegen mache ich mir das nicht so einfach, mit hier einfach einen Abgang machen. Deswegen diese beiden Dinge, Gottesfurcht und du weißt, an dem Platz, wo du jetzt auch immer stehst, ich kann da nicht in dich reingucken, da will Gott mich haben. In Krisenzeiten ist das nämlich das, was dir halt gibt. Das ist unheimlich wichtig. Wir können hier erkennen, welche positiven Auswirkungen Gottesfurcht auf Obadjas Leben hatte. Er war mutig genug, die Propheten zu retten und sich in diesem Punkt gegen seinen menschlichen Herr zu stellen. Er hat erkannt, was dran war, und Gottesfurcht gab ihm Mut, diese Aktion durchzuziehen. Aber auch die Weisheit, wie gehe ich die ganze Sache an? Ja, also die Situation hätte ja nicht bescheidener sein können. Wir müssen uns mal in seine Lage reinversetzen. Er hat unglaublich Großes getan, wirklich. Ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre. Ja? Auf alle Fälle können wir an diesem Punkt sehr viel von ihm lernen. Auch für uns, wenn wir merken, ich habe es vorhin ja schon angesprochen, egal ob Obrigkeit, der Staat, der von vielen Christen ja, und auch das ist ein Thema, was auch hier immer wieder besprochen wurde, was ich auch kritisch sehe, wirklich als, habe ich den Eindruck, als allerhöchste Instanz gesehen wird, noch höher als Gott, egal ob Chef oder Bundesregierung, dann haben wir als, und die machen Dinge, wo wir nicht mitgehen können, haben wir als Christen zuerst unserem Herrn und Gott zu gehorchen. Das ist das Allererste. Deswegen ist das Thema Gottesfurcht auch so neu wichtig, sich das klar zu machen. Und wisst ihr, es wird ja dann, wenn du das so ansprichst, dann kommen Christen sofort an und sagen, ja, aber du musst auch deinen irdischen Herrn Ehre erweisen. Ja, okay, habe ich verstanden. Und wisst ihr was? Das hat Obadja ja auch gemacht. Der hat ja seinen Herrn nicht verachtet. Nur ab dem Punkt, wo seine Frau die Propheten da umbringen lassen wollte, da hat er gesagt, so, bis hier und nicht weiter. Und wisst ihr, das ist der feine kleine Unterschied. Als Christ wird dir sofort der Vorwurf gemacht, wenn du kritisierst, was mit Steuergeldern gemacht wird, aber nicht, dass du jetzt selber auf die Idee kommst, keine Steuern mehr zu bezahlen. Dann kommt das Straßenbauargument. Hier von wegen, ja, Steuern werden gebraucht, um Straßen zu bauen. Nächstes Thema wäre, sie ist 5 Jahre lang eine Baustelle, kein Bauarbeiter. So, und dann wird dir noch der Vorwurf gemacht, Christen machen sich Sorgen, dass du Umsturzfantasien hast. Habe ich nicht. Aber ich möchte die Dinge ansprechen, die hier schieflaufen. Wenn nicht mehr das möglich ist, naja. Was möchte mein himmlischer Vater von mir? Denn das ist viel wichtiger. So hat Obadja gehandelt. Ich habe noch was zum Schluss, die letzten Verse eben noch. Dazu nur ein kurzer Gedanke. Obadjas menschliche Reaktionen, vollkommen nachvollziehbar. Ich lese mal 7 bis 16. Als Obadja auf dem Wege war, siehe da, begegnete ihm Elia. Und als er ihn erkannte, fiel er auf sein Antlitz und sprach, bist du es nicht, Elia, mein Herr? Er sprach, ja, geh hin und sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Obadja aber sprach, was habe ich gesündigt, dass du deinen Knecht in die Hände Ahabs geben willst, dass er mich tötet? So wahr der Herr, dein Gott, lebt. Es gibt kein Volk noch Königreich, wohin mein Herr nicht gesandt hat, dich zu suchen. Und wenn sie sprachen, er ist nicht hier, nahm er einen Eid von dem Königreich und Volk, dass man dich nicht gefunden hätte. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn, siehe, Elia ist da. Wenn ich nun hingehe von dir, so könnte dich der Geist des Herrn entführen und ich wüsste nicht, wohin. Und wenn ich dann käme und sagte es Ahab an und er fände dich nicht, so tötete er mich. Und doch fürchtet dein Knecht den Herrn von seiner Jugend auf. Ist es meinem Herrn Elia nicht angesagt, was ich getan habe, als Isebel die Propheten des Herrn tötete, dass ich von den Propheten des Herrn 100 versteckte, hier 50 und da 50 in Höhlen und versorgte sie mit Brot und Wasser. Und nun sprichst du, geh hin, sage deinem Herrn Elia ist da, dann wird er mich töten. Elia sprach, so wahr der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe. Ich will mich ihm heute zeigen. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen und sagte es ihm an. Und Ahab ging hin, Elia entgegen. Es ist schön zu sehen, wie Gott sich zu Obadja stellt. Elia begegnet ihm als erstes, dem gottesfürchtigen Diener. Ahab begegnete Elia erst hinterher. Vielleicht hat sich Obadja auch gedacht, ja toll, wo soll ich ihn jetzt hier suchen? Wo soll ich ihn, Elia, das Land ist groß, ja, wo soll ich ihn den ausfindig machen? Obadja lebt in Angst und Spannung und seine Angst ist berechtigt und verständlich. Und die Bibel zeigt die menschlichen Bedenken ganz schonungslos. Er hatte schon großen Mut bewiesen, indem er die Propheten Gottes versteckte. Aber das war jetzt, er war jetzt auch nicht so ein tollwütiger Kamikaze-Typ, der jetzt irgendwie blindlings in sein Unglück gelaufen wäre. Also er war trotzdem auch Mensch und wisst ihr, ganz kurz noch diesen Einschub. Viele Christen denken ja, als Christ müsstest du deinen Verstand abgeben an der Garderobe. Den hat Gott uns auch gegeben und wir dürfen ihn auch benutzen. Ja? Das hat Obadja ja auch getan. Und deswegen, er geht mit Bedacht vor, deswegen sichert er sich bei Elia ab. Ich würde ihm das gar nicht als Schwäche auslegen. Ich will auch sicher gehen, wenn ich so einen kritischen Job habe, dass ich da heil wieder rauskomme. Nun, wovor hatte Obadja hier Angst? Nun musste er sich auf Elias Wort verlassen. Sollte der sich nämlich wieder aus dem Staube machen, wie geschehen schon mal im Kapitel 17, als die Hungersnot übers Land brach, Elia an den Bach Krit geführt wurde, danach zur Witwe nach Zarpat, ja, danach sahst du 3 Jahre nichts von dem. Und jetzt hatte der Angst, dass Gott das nochmal mit dem macht. Und ganz ehrlich, ich kann ihn verstehen. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, ja toll, also mit dem Propheten, das war ja eine große Glaubenstat, aber jetzt kritisiere ich ihn. Würde ich nie im Leben drauf kommen. Weil ich kann es nachvollziehen, wirklich, definitiv. Und wie gesagt, Obadja war ja nicht doof, ja. Der wusste, der Herr konnte Elia aus dieser Situation rausholen. Der wusste ja auch, wie Ahab über Elia dachte, ja. Und deswegen fragt er nach und sichert sich ab. Er war sowohl vom Herrn als auch von Elia abhängig. Obadja will einfach sicher gehen, dass er sich hier nicht zum, wie soll ich sagen, zum Klops macht vor Ahab. Wenn er sagt, ja, Elia ist da und da und Ahab kommt dahin, dann ist er da nicht. Auf wen fällt zurück? Tja, 3-mal darfst du raten. Jetzt sagt Elia zu ihm Folgendes. Und da ist tritt eine Wendung ein. So wahr der Herr lebt, der Herr Zebaoth lebt, vor dem ich stehe, ich will mich ihm heute zeigen. Da lenkt Obadja ein und überbringt diese Nachricht. Und da haben wir haben es vorhin gelesen, er fürchtete den Herrn sehr. Und dieses Versprechen oder vielleicht sogar diese Art von Schwur, den Elia hier leistet, oder ich will es Zusage nennen, Elia nimmt den Herrn mit rein. Und das war Obadja genug. Jetzt wusste er, okay, Elia kann es ernst nehmen, wenn er mir das im Namen des allmächtigen Gottes verspricht, dann wird er sein Wort halten und er wird mich hier nicht verschaukeln. Dann wird er es nicht wagen, weil damit würde er automatisch auch den allmächtigen Gott mit in den Dreck ziehen. Die letzten beiden Verse, 17, 18. Und als Ahab Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Er aber sprach, nicht ich stürze Israels Unglück, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Lest mal diese beiden Verse nochmal aufmerksam durch zu Hause. Und macht euch nochmal drüber Gedanken. Ich will es nur kurz nochmal anschneiden. Das, was hier genannt ist, ist exakt der Grund für Christenverfolgung. Warum? Seht mal, Ahab kommt an. Bist du nun da? Also Ahab sagt zu Elia, bist du nun da, der Israel ins Unglück stürzt? Ihr merkt, eine komplette Umkehrung, komplett auf den Kopf gestellt. Elias Schmetters absagt hier, nicht ich stürze Israel ins Unglück, sondern du. Du hast hier den Herrn verlassen und Götzendienst getrieben. Aber seht mal, genau so ist es. Genau so läuft's. Nero in Rom. Die Christen haben eine Stadt angezündet. Ja, du kriegst als Christ nicht die Chance, die Sache richtig zu stellen. Und wenn, dann glauben sie dir nicht. Damals gab es den Fernseher noch nicht, aber die Propaganda hat damals auch schon funktioniert. Heute gibt es den Fernseher. Und leider guck dich um, wenn du abends durch Golzen läufst, in jedem Fenster blau-grün schimmert's. Die Leute gucken sich die Propaganda an. Das ist auch mal lustig, wenn ich Leuten sage, ja, lass mal den Fernseher aus. Zählen sie dir anderthalb Minuten später Cup im RBB gesehen. Stellt sich die Frage, ja, was habe ich mir gerade gesagt? Ich will damit nur sagen, diese Lüge, die verbreitet wird, guck mal, die Christen sind intolerant. Ja, stimmt ja auch, gibt nur einen Weg zu Gott, Jesus. Die Christen verbieten dir das. Die Christen haben das gemacht. Die Christen hier, die Christen da. Du bekommst es nicht gerade gebogen. Und so sitzt du mit in einem Boot. So läuft's, so funktioniert's. Wisst ihr, wenn die Wahrheit und Wahrhaftigkeit auf dieser Erde regieren würde, was sie nicht tut, dann hätte Satan keine Chance. Dann hätte Satan, er wird keine Sonne sehen. Aber was sagt Jesus? Ist der Vater der Lüge. Der lügt von Anfang an. Und das dürfen wir nicht vergessen, wenn wir uns überlegen, und das auch die Antwort übrigens für mich, wie kann diese Regierung, wie kann sie mit dieser Doppelmoral, mit der Lüge, mit der Heuchelei, die so offensichtlich ist, wieso kommen die permanent durch und es wird nicht eingegriffen? Weder weltliche Gerichtsbarkeit noch der lebendige Gott erwartet noch, ja, ich weiß. Aber da nicht irre zu werden, das ist, ich will nur sagen, hier sieht man es sehr schön, warum das so ist, warum es zu Christenverfolgung kommt. Hier in diesen beiden Versen. Also, ich möchte dies heute mitnehmen. In dieser antichristlichen Welt ist es umso wichtiger, den Herrn als höchste Autorität in seinem Leben zu fürchten, ihn in alle Lebensbereiche mit hineinzunehmen und sich einfach ganz nah an ihn zu halten und die Beziehung zu ihm zu pflegen. Sonst werden wir nicht durchkommen. Und liebe Geschwister, die Zeiten, die kommen, werden auch härter werden in Deutschland. Da bin ich von überzeugt. Auch gegen uns Christen. Aber dafür haben wir Vorbilder an Gottes Wort wie Obadja, dass wir durch die Bibel und die Verkündigung darauf vorbereitet werden. Amen.